eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Vom 14. bis zum 17. Mai sollte auf dem Bergedorfer Frascati-Platz ein Kultur- und Begegnungsfest stattfinden. Das ist erstmal soweit nichts Problematisches. Wenn man dann aber ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, dieses Kultur- und Begegnungsfest wurde von der örtlichen DITIB-Gemeinde veranstaltet. Auch das kann man sehen, wie man will, ist aber erstmal noch nichts Problematisches. Wenn man dann aber mitbekommt, dass 7 eingeladene Redner bzw. Leute, die dort etwas sagen sollten, wieder ausgeladen werden, dann kann man das erste Mal stutzig werden. Jetzt können wir eine Woche später schauen, nämlich auf den 22., 23., 24. Mai. Da befinden wir uns nicht mehr im Norden von Deutschland, sondern im Süden bzw. im nördlichen Bayern. Genauer gesagt in Bamberg, da findet nämlich an diesem Wochenende das sogenannte Kontaktfestival statt. Und auch hier gab es im Vorfeld, erstmal kann man sagen, ja, klassisches Festival oder Kulturfestival, wie auch immer man das nennen möchte, nichts Problematisches dran. Doch auch hier gab es im Vorfeld Kritik und Äußerungen. Auch hier wurden 2 Acts, beziehungsweise ein Act und eine Veranstaltung wieder abgesagt. Und jetzt natürlich die große Frage, ohne erstmal genauer drauf einzugehen. Gerrit, erleben wir hier wieder eine neue Form der Cancel Culture?
Gute Frage. Ich kenne natürlich die Beispiele, ja. Also deswegen, du hast es jetzt so ein bisschen im Ungefähren gelassen. Und ich würde mal so sagen, auf den ersten Blick würde man wahrscheinlich mit der Position, die wir vertreten, davon ausgehen, dass wir das gut finden, dass diese Leute ausgeladen werden, dass es Kritik an diesen Veranstaltungen gibt und dass da vielleicht Menschen gecancelt werden oder wurden, weil es geht eigentlich beide Male um Antisemitismusvorwürfe, würde ich sagen. Ich würde trotzdem sagen, ja, weil Canceln ist ja eigentlich so negativ belastet. Ich würde aber sagen, ja, es ist im Endeffekt Cancel Culture, so, ja. Allerdings würde ich die Einschränkung direkt machen. Man müsste erstmal definieren, was ist eigentlich Canceln? Was ist Cancel Culture? Weil das ist alles gar nicht so klar, glaube ich, wie viele immer glauben oder wie dieser Begriff eigentlich verwendet wird. Und ich denke, wir werden ja auch mal darauf eingehen, das vielleicht mal so ein bisschen zu sezieren. Und ich würde aber auch vorab jetzt mal sagen, das ist nicht gut, wenn in Anführungszeichen gecancelt wird. Auch wenn man nicht mit den Positionen einverstanden ist, die vielleicht auf Veranstaltungen sind oder man nicht sympathisiert oder sich nicht solidarisiert oder sympathisiert mit den Menschen, die eben gecancelt würden, auch wenn man so eine insgeheime Freude vielleicht dafür hegt, dass da jemand dann doch nicht kommt, ist es per se nicht gut, wenn in Anführungszeichen gecancelt wird. Die große Frage ist dann erstmal aber, was ist Canceln eigentlich? Und die zweite Frage ist, ist es vielleicht dann doch manchmal doch legitim, zu canceln? Was geht zu weit? Was erträgt der Diskurs? Was muss der Diskurs ertragen? Was eben nicht? Und ich glaube, das sind so die Antworten, die man hier klären muss.
Ja, und ich würde da noch ein Beispiel ergänzen, nämlich parallel zu der Veranstaltung in Hamburg-Bergedorf gab es in Hamburg, auch das ist jetzt nichts Neues, gab es an dem gleichen Wochenende oder jetzt über einen längeren Zeitraum dieses Nakba-Wochenende. Die Nakba-Geschichte ist ja etwas, was man eigentlich als Demonstration aus Berlin kennt, zu der klassischerweise vor allem die Islamische Republik Iran aufgerufen hat, einmal im Jahr. Und dieses Jahr hat man auch versucht, das Ganze nach Hamburg zu lenken. Und man hat dort nach, ich glaube, 2-jähriger Pause wieder ein Camp an der Hamburger Moorweide aufgebaut. Und das sorgte auch für Kritik. Warum? Weil quasi in Sichtweite dieses 9 Nakba-Camps, wie es dann eben heißt, der Gedenkort für die deportierten Jüdinnen und Juden ist. Da kann man jetzt sagen, es gab dann ein Gerichtsverfahren, ob dieses Camp stattfinden darf und das Gericht hat geurteilt, ja, es darf an dieser Stelle stattfinden, weil es eben noch eine gewisse Entfernung dazwischen gab. Nichtsdestotrotz könnte man auch hier darüber sprechen, aber bei allen 3 Fällen finde ich, muss man tatsächlich so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, die Frage stellen, ist das jetzt oder kann man diese oder sollte man diese Veranstaltung canceln oder nicht? Was ist sozusagen der Sinn und Zweck, wenn man so etwas cancelt? Und ich würde mal dir ein klein wenig widersprechen. Ich sage, natürlich muss man solche Aussagen oder solche Personen mehr oder weniger ertragen, weil wir hier natürlich immer noch die gewisse Form der Meinungsfreiheit haben und im Endeffekt einen meistens funktionierenden Rechtsstaat, der dann dafür sorgt im Nachgang, dass bei potenziellen Straftaten rein theoretisch jemand verurteilt werden kann. Aber, und das ist so ein bisschen dann der Gegenpunkt, den ich da einnehmen würde, gerade wenn wir uns im öffentlichen Raum befinden und es sich eben nicht um eine politische Veranstaltung handelt, und das ist, finde ich, in den beiden Fällen, also jetzt das Nakba-Camp außen vor gelassen, aber in den anderen beiden Fällen, über die wir sprechen, schon ein wichtiger Punkt, weil bei den anderen beiden Veranstaltungen handelt es sich um Kulturveranstaltungen. Und der Rahmen Kulturveranstaltungen ist ja nicht, seit den Dokumenta-Ausfällen einiger Künstler ist das ja schon ein großes Problem. Und deswegen würde ich sagen, gerade wenn wir uns in einem öffentlichen Raum befinden, vielleicht auch noch gefördert mit öffentlichen Geldern, was in beiden Fällen der Fall ist, dann finde ich, kann man schon darüber diskutieren, ob solche Veranstaltungen wirklich legitim sind oder ob es tatsächlich auch wirklich legitim ist, von den Veranstaltern zu fordern, dass man diese besagten problematischen Personen tatsächlich auch auslädt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, über den wir gleich auch nochmal sprechen können.
Ja, genau. Deswegen ist eben einfach die Frage, ab wann ist Canceln in Anführungszeichen dann vielleicht eigentlich okay? Aber Sven, bevor wir da darauf eingehen, der Vollständigkeit halber, du musst, glaube ich, jetzt mal diese beiden Fälle nochmal erklären, die du da angesprochen hast in aller Kürze, weil sonst wissen die Leute, glaube ich, nicht so genau, worum es geht.
Ja, das ist kein Problem. Also fangen wir von der Reihenfolge her an. Wie gesagt, wir haben in Hamburg-Bergedorf eine DITIB-Gemeinde, das ist eine Teilgemeinde der von DITIB Nord, also der großen deutsch-türkischen Vereinigung, die sich hier vorrangig für den für Muslime einsetzt, also Moscheenverband ist es, wenn man das, glaube ich, ein bisschen verkürzt darstellt. Und die haben in Bergedorf eben oder wollten in Bergedorf eben ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Auf einem öffentlichen Platz. Meistens ist das ein Parkplatz, aber ab und zu finden da Zirkus, Jahrmarkt, was auch immer statt. Und die wollten da eben für 4 Tage ihr Kultur- und Begegnungsfest feiern. Gut, erstmal nicht weiter schlimm, aber die haben eben insgesamt 7 unterschiedliche Influencer, tatsächlich eigentlich alles Männer, eingeladen oder Influencer, Prediger, wie auch immer man sie dann nennt, eingeladen. Und die sollten dort eben unterschiedliche Beiträge halten. Das ist öffentlich geworden. Die haben diese Person öffentlich auch gezeigt, wer da eben alles auftritt. Und dann gab es daran Kritik, weil eben mehrere oder diese 7 Personen insgesamt eben in den letzten Jahren durch unterschiedliche, teils wirklich antisemitische Aussagen aufgefallen sind. Da ist auch ein Prediger oder ein Influencer dabei, der sogar aus der Hannoveraner DITIB-Gemeinde oder der Miligörisch-Gemeinde suspendiert wurde. Der ist also auch, sollte dort auftreten, und dann haben ein Islamexperte und die Bergedorfer FDP-Fraktion das Ganze öffentlich gemacht. Dann sind die Medien auf die DITIB-Gemeinde zugegangen und dann hat die DITIB-Gemeinde beziehungsweise die übergeordnete DITIB-Gemeinde Nord eben gesagt, okay, wir müssen hier einen Ausschuss einsetzen und diese 7 Leute werden eben ausgeladen. Dann hat dieses Festival stattgefunden und dann haben sich bei diesem Festival oder bei dem Fest eben Leute geäußert und der NDR war auch vor Ort, hat mit dem Sprecher gesprochen, der dann auch wieder so ein paar weirde Sachen gesagt hat, da würde ich später nochmal drauf kommen. Und bei diesem Festival sind dann keine islamistischen Aussagen mehr gefallen, also diese Personen, die ausgeladen wurden, haben sich positiv über Hamas-Terroristen geäußert, haben Videos gepostet, wo kleine Kinder Raketenangriffe auf Israel feiern und so weiter und so fort. Also das sind einige Beiträge, die es dort gab, muss ich jetzt nicht alle wiederholen. Bei der Veranstaltung selbst gab es dann vor allem ein Lied, das dort gespielt wurde von den türkischen Nationalisten, also von den Grauen Wölfen, und der Wolfsgruß wurde auch gezeigt, ist auf einem Video, das der NDR dort auch gefilmt hat. Das heißt, man versteckte sich da auch nicht, also jetzt nicht mehr im Bereich Islamismus, sondern dann im klassischen Bereich des Rechtsextremismus, nicht des deutschen, sondern des türkischen Rechtsextremismus. Aber das ist kurz die Geschichte in Bergedorf. In Bamberg sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da gibt es, wie gesagt, jedes Jahr dieses sogenannte Kontaktfestival. Hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Ein Bekannter hatte mich jetzt gestern tatsächlich, also am Donnerstag, wir nehmen diesmal am Freitag auf, darauf hingewiesen, dass das Festival eben stattfindet und dass es eben Diskussionen darüber gibt, dass dort zum einen ein Vortrag der Students for Palestine Würzburg stattfinden soll und dass dort die Rapperin, Sängerin, keine Ahnung, was das genau ist, Sora heißt sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, die sollen dort auftreten und das hat eben auch zu Kritik der DEG und weiterer Initiativen aus Bamberg, aus der Umgebung von Bamberg geführt, sodass dieses Kontaktfestival sich dann eben gezwungen sah, diese beiden Acts, also den Act Sora Music und die Veranstaltung mit den Students for Palestine Würzburg wieder abzusagen. Und in diesem Ganzen drumherum ist dann eben eine Debatte entbrannt und dann wurde tatsächlich, und das ist das Spannende so ein bisschen, wurde von den beiden in, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, gecancelten Gruppen vorgeworfen und auch von dem Kontaktfestival, dass da ein riesengroßer Druck auf sie aufgebaut worden ist und dass man sich quasi gezwungen sah, aufgrund dieses öffentlichen Drucks die entsprechenden Personen wieder auszuladen.
Genau, und der Druck, der kam ja in dem Fall vor allem in Bamberg von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Würzburg, die das quasi veröffentlicht haben, wer da auftreten soll oder wer da teilnehmen soll. Ich finde wichtig, erstmal festzuhalten, wenn wir jetzt mal darüber reden, was Canceln in dem Fall eigentlich bedeutet. Ja? Im Endeffekt war das in beiden Fällen ja dann eigentlich eine Selbstzensur der Veranstalter aufgrund von öffentlichem Druck. Das muss man erstmal festhalten. Da hat jetzt niemand gesagt, da kam jetzt in dem Fall, gibt ja verschiedene Fälle, in den beiden Fällen kam jetzt nicht irgendeine staatliche Stelle oder die Polizei oder irgendjemand hat gesagt, die dürfen da nicht auftreten. Aber man hat sich dagegen entschieden, aber auch irgendwie eher unfreiwillig. Ja, also man wollte das eigentlich nicht, aber man hätte halt den Druck nicht standgehalten. Das heißt, wir haben hier ein Canceln, wenn man das so nennen mag, aus einem öffentlichen Druck heraus dann eine Art unfreiwillige Selbstzensur. Ja, das ist dann wohl eine Art von Canceln, die es gibt. Ja, aber es gibt ja irgendwie noch viel ganz, ganz andere Formen. Ja, das kann ja auch einfach grundsätzlich so eine soziale Ächtung sein. Da würde das ja vielleicht auch noch darunter fallen, dass das dann öffentlich so hochkocht. Obwohl es in dem Fall, glaube ich, auch zum Beispiel in Bamberg eher fast dann so eine Art vorauseilendes Gehorsam war, weil ich glaube, der große Shitstorm, den gab es eigentlich nicht, sondern es gab eben dieses Statement der Deutsch-Israelischen Gesellschaft eben aus der Region. So, dann gibt es ja aber tatsächlich so auch sowas wie, keine Ahnung, man kann versuchen, ökonomische Sanktionen gegenüber irgendwelchen Gruppen oder sowas aufzubauen, indem man irgendwie sie diskreditiert oder sagt, was sie so machen und dann fallen, springen vielleicht dann Sponsoren ab oder so weiter, Arbeitgeber reagieren, Boykottkampagnen, Verlust von Kooperationen und solche Sachen. Sprich, du kannst über Öffentlichkeit dann auch irgendwie Druck auf Leute aufbauen, dass sie irgendwie ihre Existenz vielleicht auch gecancelt wird und so weiter. Es gibt die präventive Selbstzensur vielleicht auch, dass Leute einfach sich nicht mehr trauen, Dinge zu sagen in der Öffentlichkeit, die sie früher gesagt hätten und canceln sich dann auch in a way selber. Also es gibt da irgendwie vieles Verschiedene und am Ende kommt es ja meistens darauf hinaus, führt es meistens darauf hinaus, dass es die Institutionen oder Menschen selber entscheiden, okay, wir machen jetzt dieses nicht oder das nicht. In dem Zusammenhang muss man ja auch mal ansprechen, es gibt natürlich ja auch die andere Seite, es gibt natürlich ja auch zumindest Versuche des Cancelns, würde ich mal sagen, von pro-palästinensischer Seite gegen pro-israelische Stimmen. Ich glaube aber tatsächlich, das sage ich jetzt ganz offen, ich glaube auf so einer offiziellen Ebene, wie da zum Beispiel bei diesem Festival da in Bamberg, was ja auch gefördert wird staatlich und ganz öffentlich und offiziell ist, passiert es eher umgekehrt. Da haben es oft eher so pro-palästinensische Gruppen, die dann in Kritik geraten, weil sie ja auch alle kritisierbar sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz arg diese Shitstorm-Kultur gegen Institutionen, Festivals, Universitäten etc., die zum Beispiel pro-israelische Positionen vertreten oder Leute einladen, den Israelis einladen. Wir kennen ja alle BDS oder die ganze Debatte um den ESC. Also das gibt es ja auch. Nur da gibt es, glaube ich, seltener den Fall, dass die Leute dann tatsächlich auch ausgeladen werden, wenn es um so wirklich so kulturelle, staatliche Geschichten geht. Auf der niedrigschwelligeren Ebene passiert das da, glaube ich, viel, viel eher. Zum Beispiel im Kunst- und Kultursektor, ich glaube, in der Clubkultur wird ja viel darüber berichtet, dass israelische DJs beispielsweise oder pro-israelische DJs keine Jobs mehr bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, da fängt man weiter unten an, weil man Angst davor hat, weil man entweder der Überzeugung ist, dass man die nicht mehr einladen will als Booker oder als Club, oder weil man halt Angst hat vor einem Mob, der dann irgendwie drauf hüpft. Also es gibt irgendwie beide Seiten. Ich glaube, das, was wir hier da in Bamberg erlebt haben, ist tatsächlich so der gängigere, etwas staatstragendere Fall des Cancelns in Anführungszeichen. Und das andere ist dann so eher dieses gesellschaftliche gecancelte, weil man Angst hat vor so einem gärenden Shitstorm-Masse. Und das andere ist eher, man hat halt irgendwie Angst vor, ich sag's mal, wie es ist, vor dem Antisemitismus-Vorwurf. Und dann ist jetzt aber die Frage, ist es legitim, diese Leute auszuladen? Jetzt zumindest im Fall von Bamberg. In Hamburg, da geht es ja nochmal ein bisschen was anderes, weil es hier natürlich auch im weiteren Sinne auch um Islamismus geht und jetzt nicht nur um die Frage, ob man jetzt pro-palästinensische Stimmen canceln würde oder so.
Genau, also in Hamburg ist es sogar noch ein Stück komplizierter, weil in Hamburg hat die DITIB-Gemeinde einen Staatsvertrag mit der Stadt Hamburg geschlossen und da geht es also um deutlich mehr noch, auch eben vor dem Hintergrund, dass dieser Staatsvertrag eben sagt, dass die DITIB-Gemeinde in Hamburg, oder DITIB Nord ist es dann, also Hamburg und Schleswig-Holstein, die eben den Islamunterricht zum Beispiel an Schulen machen etc. oder die dann eben dafür sorgen, dass die Lehrkräfte entsprechend ausgebildet sind. Das heißt, das ist nochmal natürlich ein anderer Punkt. Ich würde aber jetzt dazu sagen, wie gesagt, ich habe die Info gestern von einem Bekannten bekommen und der hat mir eben erzählt, dass es eben jetzt nicht das erste Mal ist, dass in Bamberg auf dem Kontaktfestival jemand auftritt, der sich relativ problematisch äußert. Und das ist nämlich so, dass im letzten Jahr es auch schon einen Fall gab. Da hat wohl ein anderer Rapper, ich gehe auch davon aus, dass es ein Rapper ist, wenn da der Name mit einer Zahl im Namen vorkommt, dann in 80% der Fälle ist das dann Rapper. Der hat sich wohl bei einem Auftritt, hat dann auf der Bühne in den Aussagen von dem Bekannten von mir, hat er jetzt gesagt, oder soll er auf der Bühne gesagt haben, oder soll er das Existenzrecht Israels als Ganzes in Frage gestellt haben und dann irgendwelche abstrusen Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich wiederhergestellt haben. Also weißt, dieser Schuldkult-Gedanke, der dann da wohl mit reinspielte, das war im letzten Jahr. Und er hatte dann auch eine Mail an die Veranstalter geschrieben, hat darum gebeten, eine Einschätzung zu bekommen, beziehungsweise, dass die sich das Ganze auch mal anschauen, hat darauf aber nie eine Antwort bekommen. Das heißt, es ist also nicht das erste Mal, dass so etwas vorgekommen ist, beziehungsweise so etwas hätte vorkommen können, sondern wäre das in diesem Jahr wieder so veranstaltet worden, kann man davon ausgehen, dass, oder hätte man davon ausgehen können, dass die besagten Acts ähnlich sich wieder äußern oder ähnlich problematische Aussagen treffen. Kann man nämlich sagen, oder diese Sora zum Beispiel, die ist jetzt auch keine unbekannte.
Also die dieses Jahr quasi als ausgeladen wurde.
Genau, und die, ich kann, wie gesagt, ich würde jetzt vermuten, dass es Hip-Hop ist.
Ja.
Rap, wie auch immer. Die hat nämlich, hat vor einem Jahr am 21. Juni bei dieser United for Gaza-Demonstration in Berlin mitgewirkt und hat dort eben mit anderen Acts gerappt und darunter eben auch dieser Dahaba Flex, das ist auch so ein Rapper, war wohl mal ein Frankfurter Gangster-Rapper, ist jetzt aber auch sehr stark in diese Pro-Palästina-Schiene gekommen und wenn man sich,
ja, und auch so ein Kommunist,
genau, jetzt, wenn man sich die Videos von dem anschaut, also der feiert auch mehr oder weniger offen Hamas-Terroristen etc. und das ist so ein bisschen ein Aspekt, der da eben auch mit reinfällt.
Genau, aber jetzt sind wir an dem Punkt, ja, mein Anspruch ist immer noch, ja, man sollte Menschen nicht canceln, man sollte nicht wollen, weil Menschen eine andere Position haben, dass diese Menschen irgendwo nicht auftreten dürfen. Man kann mit diesem Argument kommen, ja, das ist beispielsweise staatlich gefördert, da würde ich dann, wenn aber so eine staatliche Förderung grundsätzlich in Frage stellen und nicht darauf beziehen, dass es jetzt das eine oder die andere Meinung ist, weil wenn der Staat was fördert, muss er ja trotzdem neutral sein, ja, und darf im Rahmen des irgendwie definierten Erträglichen keine Position beziehen. So. Und deswegen muss auch das eigentlich legitim sein. Die Frage ist, wo machen wir eigentlich die Grenze, wenn wir eigentlich den Anspruch haben, eben Canceln zu kritisieren? Und ich würde jetzt sogar so weit gehen, ja, dass wenn du hast ja auch zum Beispiel jetzt diesen Rapper vom letzten Jahr angesprochen oder die Students for Palestine wahrscheinlich da aus Würzburg, die zweifeln das Existenzrecht Israel an, ja. Ich finde, das ist sogar noch eine Position, die man ertragen muss. Weil das eh eine moralische Frage ist, die da diskutiert wird, weil ich habe es ja schon mal gesagt, was ist das Existenzrecht per se? Das ist so ein Buzzword erstmal nur. Ich finde und ich finde auch sogar, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass fast alles, was die machen, antisemitisch ist und auch der Umweg über die Israel-Kritik, dass das natürlich massiv antisemitisch ist. Ich bin nur auch der Meinung, dass man sich oft keinen Gefallen beispielsweise tut, dann diesen Antisemitismus, den man erkennt, weil man sich damit auskennt, dann zum Beispiel oft, wenn er dann noch auf diesem Subtilen bleibt, als Argument zu nehmen, die zu canceln, weil das die Leute nicht verstehen und dann am Ende oft das Gegenteil bewirkt wird von dem, was man eigentlich will, dass das zu Solidarisierungslawinen kommt. Mein Beispiel dafür ist immer die Debatte um From the river to the sea, Palestine will be free auf diesen Demos. Ich halte das für massiv dumm, das zu verbieten und die Polizei da in diese Demos reinzuschicken, wenn es gerufen wird. Das ist ein Opfermythos, der dann da geschaffen wird, ohne Not, weißt du, wirklich ohne Not. Aber wir sind natürlich an einem Punkt, wo man, finde ich, ganz klar sagen kann, bis hier und nicht weiter. Und das ist auch ziemlich einfach. Da muss man auch keine strukturellen Antisemitismusdebatten führen. Nein, man kann ja an dem Punkt sagen, hier geht es zu weit, wenn Terrororganisationen unterstützt werden. So ganz, erstmal ganz egal, wo die herkommen. Weil die Hamas, die ist eine Terrororganisation und die ist auch offiziell so eingestuft. Ja, das sehen nicht nur irgendwelche Antideutschen so, sondern nein, das sieht der deutsche Staat so, das sieht die Europäische Union so. Und ich finde, man kann auch sehr viel, was die alle so treiben, als Hamas-Sympathie auslegen. Und da ist es für mich eindeutig. Also wenn diese Rapperin rappt, ich zitiere, oder ein Video postet, wo sie einen Song drunter legt, Bruder, Aufstand, Intifada, Lack, was für Hamas, sag mir, wie würdest du reagieren, wenn man dir mit Gewalt dein Zuhause nimmt, yeah, dann finde ich das eine Hamas-Relativierung und dann kann man darüber reden, dass man solche Menschen halt nicht auf einem Festival haben will, insbesondere wenn es dafür staatliche Gelder gibt oder vielleicht Sponsoren ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, wenn solche Leute da auftreten. Wenn man sich diese Sponsorenliste der Menschen, der dieses Festivals anschaut, da sind ganz normale zivilgesellschaftliche Organisationen und irgendein Rewe dabei. Ja, also ja, dann kann man da auch drüber reden. Aber man muss natürlich versuchen, das hört sich jetzt so simpel an, man muss natürlich versuchen, das Meinungsspektrum möglichst breit zu halten, weil wir sonst wirklich irgendwie, weil wir brauchen ja schon noch irgendwie so eine Art Diskussionskultur.
Ja, würde ich auch gar nicht, oder andersrum, ich würde in dem Punkt widersprechen, dass ich es eben dahingehend problematisch finde, solchen Menschen eben eine tatsächlich öffentlich finanzierte Bühne zu bieten, beziehungsweise eben die Möglichkeit zu geben. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit Demonstrationen. Die können ja auf einer Demonstration, haben sie ja die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und haben ihre die Möglichkeit, dort eben für ihre Position einzustehen. Aber bei diesen klassischen Kulturveranstaltungen, da sollte es ja eben nicht um Politik im Vordergrund gehen, sondern um kulturelle Aspekte. Und das ist eben so ein Phänomen. Und wenn man dann mal überlegt, wie in den vergangenen Monaten und Jahren auch mit jüdischen Kulturveranstaltungen in Deutschland umgegangen wurde. Oder dass zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, im letzten Jahr sollten in Hamburg die jüdischen Kulturtage stattfinden und die wurden aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Und das ist doch genau der Punkt, wenn man sich sowas überlegt, in was für einer Situation wir uns heutzutage befinden und inwieweit auch jüdisches Leben in Deutschland unter lange schon anhaltender Gefahr steht. Ich will nochmal an den Polizeischutz vor jüdischen Schulen oder vor jüdischen Museen, jüdischen Einrichtungen im Allgemeinen steht, dann muss man sich ja schon fragen, wie viel ist da noch in Ordnung, wie viel Meinung ist da am Ende tatsächlich wichtig. Das heißt, von mir aus, oder um es so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, in meiner Auslegung ist es so, dass eben der öffentliche Raum als solcher natürlich, wie gesagt, auf Demonstrationen genutzt werden kann, aber nicht der öffentliche Raum, der zur Verfügung gestellt wird für kulturelle Veranstaltungen oder Ähnliches. Da ist eben, sollte der kulturelle Aspekt im Vordergrund stehen, dann ist es für mich in Ordnung, aber dann hat eben dort auch keine in der Hinsicht politische Äußerung zu fallen, sondern dann geht es um Musik, keine Ahnung, was natürlich ist. Musik kann Musik auch immer politisch sein, aber das ist dann eben ein Aspekt, den man sich überlegen muss, auch als Veranstalter. Und man kann ja auch, und das ist ja auch ein Aspekt, der damit reinfällt, weil die Veranstalter dann natürlich immer sagen, wir machen das hier ehrenamtlich und wir können natürlich nicht alle Aussagen überprüfen von den Personen etc. pp. Dann ist in meinen Augen so ein bisschen der Punkt, ja, kann ich nachvollziehen, dass man bei so einem großen Fest oder bei einem großen Festival, was jetzt für beide Veranstaltungen gilt, dann ist das ein Problem der Organisation, aber dann muss man eben für sich auch überlegen, okay, was ist sozusagen unser Ziel, und dann müssen wir aber auch, oder muss man auch als Veranstalter damit leben, dass dann Kritik an einzelnen Akteuren kommt und dass man dann eben auch als Veranstalter für sich überlegt, was wollen wir erreichen. Und beim Kontaktfestival ist ja auch ein Aspekt, der damit reinspielt, dass dieses Kontaktfestival eben ein, so eine Art Handlungsrahmen hat, wie sie auftreten wollen, beziehungsweise was ist dort erlaubt, beziehungsweise was ist dort nicht erlaubt. Und dann geben die eben für sich an, okay, wir sind ein weltoffenes, bla 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 bla. Also dieser ganze Aspekt. Und dann muss man schon überlegen, wenn wir weltoffen sind, können wir dann auch potenziell antisemitische Positionen auf unserem Festival quasi zulassen.
Also ich glaube, das Problem an diesem Kontaktfestival ist auch zusätzlich, dass ich jetzt mal sage, das, was die Recherche jetzt zeigt oder was auch die DIG da sagt, dass einfach auch Teile des Organisationsteams offensichtlich große Sympathien für diese Position oder diese Gruppierung hat. So. Das heißt, natürlich wird offensichtlich dann versucht, dieses Festival auch zu instrumentalisieren in einer Art und Weise für die eigene politische Position. Und das ist natürlich eh grundsätzlich ein Problem. Ich würde nur trotzdem nochmal einfach grundsätzlich, und ich habe ja auch gesagt, dass ich finde, dass das in Anführungszeichen gecancelt gehört, wenn man eben zum Beispiel Gewalt und die Hamas verherrlicht. So. Und darüber muss man ja eigentlich auch gar nicht diskutieren. Ich finde nur, bei allem anderen tut man sich manchmal keinen Gefallen durch das Canceln. Ich mache es immer in Anführungszeichen, weil es oft, wie gesagt, einfach nur das Gegenteil bewirkt. Das Solidarität und so weiter, noch mehr Aufmerksamkeit für die Menschen, die man ja eigentlich nicht haben will, beispielsweise. Ein ganz großes Dilemma. Das ist genauso wie wenn dieser Ben ungeskriptet den Höcke einlädt, dann finden das alle ganz schlimm. Ich kann auch nachvollziehen, warum man das schlimm findet und warum das zu kritisieren ist. Nur man hat dann so das Bedürfnis, allen zu sagen, wie schlimm man das findet, dass man damit eins macht, und zwar noch mehr Aufmerksamkeit für dieses Interview bringen, noch mehr Aufmerksamkeit diesen Menschen geben, den man ja eigentlich kritisiert, also beiden Menschen, die man ja kritisiert, noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und noch mehr Sympathie, weil man regt sich ja immer nur für und in seiner eigenen Bubble dann auf. Ich sag dir, von diesen 5 Millionen Klicks bei dem Höcke-Interview wären 2 Millionen weniger, hätten sich nicht alle so echauffiert darüber, dass er es gemacht hätte. So, keine Ahnung. Einfach wirklich meiner Meinung nach, also da sollte man doch mal vielleicht strategisch denken, oder geht es den Leuten dann doch immer nur um ihre eigene Selbstdarstellung, auch in der Kritik solcher Dinge. Ja, genau. Und das Wichtige oder das Witzige am Canceln ist ja auch immer, es werfen sich die Leute mal gegenseitig vor. Und irgendwie machen es aber, es machen alle. Also man kann es der Gegenseite immer vorwerfen, und man macht es aber trotzdem immer selber. Das ist wie mit der Meinungsfreiheit oder so. Die Leute werfen sich gegenseitig vor, dass sie die Meinungsfreiheit einschränken, aber am Ende geht es den meisten immer nur darum, die Freiheit der eigenen Meinung hochzuhalten und den anderen vorzuwerfen, dass eben das eingeschränkt wird. Das heißt, als diese Cancel-Culture-Debatten losgingen, war das immer so eine Debatte, die Rechten, die Konservativen, die Reaktionären werfen den Woken vor, alles zu canceln. Aber am Ende haben auch manchmal die Rechten gecancelt, wenn sie mit Positionen nicht einverstanden sind, beziehungsweise jetzt, wenn man da so ein bisschen den Vibe-Shift erlebt, wenn man einen Blick in die USA wirft, canceln natürlich jetzt die Rechten plötzlich die Linken und vor allem die Linken die Rechten gecancelt. Und jetzt haben wir irgendwie in dieser Pro-Palästina- und Pro-Israel-Debatte eigentlich auch das Gleiche. Man wirft sich gegenseitig so ein bisschen dieses Canceln vor. Ein bisschen machen es halt, oder beide Seiten machen es halt eigentlich ganz offensichtlich. Also einfach nur so, dass das alle mal so ein bisschen reflektieren. Das ist genauso wie unser toller Freund Fabian Köhler-Goldmann, den wir auch noch aus Jena kennen, hat auch bei den Nachdenkseiten einen Artikel geschrieben, jeder hat Angst, was Falsches zu sagen, jeder hat Angst, den Job zu verlieren. Da ging es dann irgendwie wie Leute, die den Genozidvorwurf hochhalten, dass die ja alle Angst hätten. Ja, die gibt es, bestimmt. Es gibt aber auch die anderen, die genau darauf ihren Erfolg aufbauen, wie beispielsweise Fabian Goldmann, Köhler oder viele weitere. Das heißt, auch hier, es ist nicht so einfach immer, ne? Also es geht immer in alle Richtungen.
Definitiv. Also ich hatte jetzt ganz kurz im Kopf, dass diesen klassischen Satz, wie man in den Wald schreit, kommt es heraus, oder der Boomerang kommt zurück. Also man sagt ja so ein bisschen, diese Cancel Culture ist quasi dieses, was du ja gerade schon beschrieben hast, dieser klassisch linke Ansatz, dass man versucht, eben unliebsame Meinungen aus der Öffentlichkeit sozusagen zu verbannen. Das ist natürlich auch ein Problem, muss man einfach so darstellen oder so klar machen. Und natürlich ist auch dieser Medienaspekt ein Punkt. Und im Endeffekt ist der Begriff relativ neu, also ist auch schon wieder knapp 30, 35 Jahre alt. Ist der Begriff an sich ist ja in den 90er Jahren als solcher entstanden, wenn man das so möchte. Aber wo du jetzt eben drüber gesprochen hast, ist mir so ein bisschen eingefallen, auch vor dem Hintergrund, dass du gesagt hast, was so die Medienwirksamkeit etc. angeht oder auch die Wirkmächtigkeit von als eine Art Marketing-Gag in Anführungsstrichen, dann ist mir da eben gekommen die Wehrmacht-Ausstellung in Deutschland, auch Anfang der 90er Jahre. Da ging es ja, weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ging es ja auch um die Einstufung der Wehrmacht, beziehungsweise, dass man eben mit dieser Ausstellung die Verbrechen der Wehrmacht auch aufgearbeitet hat. Und im Zuge dieser Ausstellung gab es quasi vor jedem Standort dieser Ausstellung dann Proteste von Rechten dagegen oder von Soldaten, die sich auch beschwert haben, ehemalige Wehrmachtsoffiziere, Wehrmachtssoldaten etc. Und das hat natürlich die Aufmerksamkeit auch nochmal deutlich höher gemacht. Da ist das Canceln an sich gescheitert, aber das ist natürlich so ein bisschen der Aspekt. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, was es wäre sozusagen die Alternative zu diesem Canceln? Man kann natürlich, und das ist ja auch zum Glück in Deutschland gutes Recht, gegen solche Veranstaltungen dann im Endeffekt demonstrieren. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Und man muss eben aber dazu sagen,
dann werden aber oft die Veranstaltungen auch gecancelt, in Anführungszeichen, kann man ja dann eigentlich auch als canceln sehen, weil die Leute dann sagen, ah ja, das, also vor allem wenn es kleinere Veranstaltungen sind, im kleineren Rahmen, kleinere Kulturveranstaltungen, zu sagen so, okay, wir sind der Meinung, wir können jetzt nicht für die Sicherheit garantieren, wenn da jetzt zum Beispiel so viele Aufrufe sind. Das ist ja dann oft auch bei irgendwelchen Uni-Vorträgen oder so dann der Fall.
Ja, und die wurden ja zum Teil auch abgesagt. Wie gesagt, wenn man an unsere Jena-Zeit zurückdenkt, da gab es Vorträge, die erst offiziell angekündigt wurden und die dann mehrfach verlegt wurden. Dann gab es Drohungen gegen die Gebäude, wo die Veranstaltung hätte stattfinden sollen, sodass dann eben im Nachgang quasi ein geheimer Ort gewählt werden musste und man dann dort quasi einen Treffpunkt ausgemacht hat, man dann gemeinsam eben zu dem eigentlichen Veranstaltungsort gefahren ist. Das ist eine Möglichkeit. Ähnlich machen ist ja auch Rechte, wenn sie zu Konzerten fahren, aus einem ganz anderen Grund, weil natürlich so ein bisschen der Hintergrundaspekt ist, bei rechten Konzerten macht man das Ganze deshalb im Geheimen, weil man eben zum einen keine Medien da haben möchte, möchte aber auch keine Polizei da haben, weil es nämlich ganz oft bei diesen Konzerten eben zu Straftaten kommt, seien es Hitlergrüße, seien es Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das ist aber natürlich ein ganz anderer Punkt. Also man hat auch da die Möglichkeit dann oder hätte auch die Möglichkeit dagegen zu protestieren, ist aber eher selten der Fall, weil dann oftmals eben nur kleine Gruppen quasi gegen so ein Konzert demonstrieren würden. Aber das ist in Deutschland theoretisch ja das gute Recht eines jeden Einzelnen, Grundrecht. Aber wenn man das so betrachtet, ist in meinen Augen der Punkt schon, du hast einen guten Punkt mit der Frage, wie viel Meinung muss man aushalten? Aber im Endeffekt wäre dann ja die Frage, okay, wir wissen jetzt bei Biden oder bei den Acts, dass die mehr oder weniger offen die Hamas verherrlicht haben.
Ja, aber da bin ich ja, da habe ich ja auch klar definiert. Wer Terrororganisation verherrlicht, keine Ahnung, das ist ja am Ende auch eine Straftat. Also, oder irgendwas auf jeden Fall nachverfolgbares, wenn man ja zum Beispiel die Hamas als in der EU als Terrororganisation eingeschätzt.
Ja, dann muss man, dann kann man natürlich auch wieder sagen, ja, aber wer definiert dann, was eine Terrororganisation ist, bla bla bla.
Naja, aber das ist ja dann tatsächlich zumindest aus so einer rechtsstaatlichen Perspektive relativ einfach. Oder da kann man dann ja wirklich sagen, es ist seltsam, wenn der Staat zum Beispiel Fördergelder für was gibt, die was unterstützen, was dieser Staat eigentlich als illegal einstuft, ja. Das ist ja, die Staatsräson per se ist jetzt nicht so strafrechtlich definierbar. Das ist halt schwieriger. So, und da bist du wieder bei dieser moralischen Debatte. Das heißt, eigentlich versuche ich ja auch irgendwie die Moral immer da so ein bisschen rauszunehmen, weißt du, aus diesen Cancel Culture, aus diesen Cancel-Vorwürfen oder diesen Willen, die Leute zu canceln. Weil wenn es um die Moral geht, ist es immer schwierig. Und vor allem ja auch, weil dann die andere Seite das auch immer so moralisieren kann.
Ja, natürlich ist der moralische Aspekt da immer ein Problem oder moralisch, emotional ist ja sowieso das große Thema, worüber wir ja auch beim letzten Mal schon gesprochen haben, dass diese Emotionalität, die natürlich jetzt in die Debatten reinkommt, eine viel größere Rolle spielt als früher. Also früher, wobei auch das ist ein bisschen verallgemeinert, aber es ist schon so, dass dieser emotionale, moralische Ansatz natürlich eine viel größere Rolle spielt in der aktuellen Debatte vor allem. Und dass dieses Moralisieren natürlich dazu führt, dass bestimmte Leute mehr abgeholt werden. Und man muss ja auch dazu sagen, auch das ist ja ein Aspekt, der damit reinfällt, dass natürlich moralische, emotionalisierende Beiträge in sozialen Medien natürlich auch viel besser funktionieren und du natürlich viel mehr Klickzahlen generierst, als wenn du jetzt einen klassisch einordnenden Aspekt machst. Und das ist ja auch so ein bisschen, du hast ja jetzt auch den Podcast mit Björn Höcke angesprochen und ich glaube, das ist genau der gleiche Fall. Also wäre das jetzt nicht so hoch moralisiert aufgegriffen worden, also egal wie schlecht man auch die Interviewführung etc. Betrachten kann, die Klickzahlen wären bei weitem nicht so hoch gewesen. Wahrscheinlich hätte man das Thema nicht so moralisiert, würde ich behaupten. Also der hätte dann seine Abonnenten gehabt,
das war ja mein Punkt,
die ihn da gehört hätten, aber viel mehr wäre wahrscheinlich nicht dabei rumgekommen. Auf der anderen Seite kann man jetzt gerade bei diesem Interview natürlich fragen, was ist sozusagen der Mehrwert? Wer hört sich freiwillig 4 Stunden Höcke an?
Ja, also man, wie gesagt, man kann das ja alles kritisieren oder muss man vielleicht auch kritisieren. Es ist nur, ich glaube, Gelassenheit würde oft dem eigenen Ziel, wenn man das wirklich canceln wollen würde, ist eine Gelassenheit, kommt dann ganz pragmatisch dem Ziel näher, dass das Ganze weniger Aufmerksamkeit bekommt und dann eher das eigene Ziel erreicht wird, als wenn man sich eben dafür empört. Ich meine, keine Ahnung, dann muss sich ja jeder selber Gedanken drüber machen, was er will. Ich nehme das ja nur wahr und stelle das fest. So, ja. Aber weil wir spannend bei dieser Debatte sind mit dem Canceln und auch was du sagst mit dem Social Media und der Polarisierung. Es ist ja wieder die schreckliche Republika gerade, wo ja sich wieder das gesamte Wohlfühl linksliberale Bürgertum trifft und sich selbst feiert und irgendwie alle jungen Menschen irgendwie denken, das einzig Wichtige auf der Karriere, auf dem Weg in der Karriere im Journalismus ist mal auf der Republika zu sein und ein Selfie bei Instagram hochzuladen. Und das wird jetzt auch wieder in irgendwelchen Meinungskommentaren, so wie ich jetzt gerade getan habe, auch wieder kritisiert, so was das für eine alberne Veranstaltung ist, bla bla bla. Und in diesen Meinungskommentaren, da wird immer Caroline Emke zitiert, die vor 1-2 Jahren gesagt hat, sie will nicht auf dieser Veranstaltung, also auf der Republika, dass irgendwelche Leute auf irgendwelchen Pro- und Contra-Formaten teilnehmen. Und das ist alles Quatsch, das soll gar nicht stattfinden, diese Pro- und Contra-Formate. Und sie hat dann, glaube ich, als Beispiel genommen, weil dann würden Fakten in Frage gestellt werden durch dieses Pro-Contra, wie beispielsweise irgendwie der Klimawandel, wenn man jetzt irgendwie dann Pro-Contra-Klimaschutz oder sowas debattieren würde. Und das wird jetzt natürlich auch wieder, so schließt sich der Kreis natürlich, als Cancel Culture wahrgenommen. Ich dachte nämlich erst kurz so, hey, vielleicht gebe ich hier Caroline Emke mal einen Punkt, ja. sonst bin ich wirklich kein großer Fan. Aber dann hab ich nochmal nachgedacht, nee, sie hat eben nicht zu Ende gedacht oder sie hat nicht das Gleiche gedacht, was ich dachte. Weil ich mich in letzter Zeit schon immer mehr und mehr auch über diese ganzen Formate aufrege, gerne so bei Funk oder so, oder eigentlich jede klassische Talkshow, aber in den Talkshows versucht man nicht immer die Extremstposition zu finden und gegeneinander loszulassen, sondern ich meine, wenn du da Politiker aus den bürgerlichen Parteien einlädst, die sind schon auch oft so ein bisschen kompromissorientiert, ja. Aber wenn du halt zum Beispiel irgendwelche Funkformate hast, 13 Fragen oder wie das alles heißt, und dann sagst du mal so, wir suchen eine ganz extreme Position links und wir suchen eine ganz extreme Position rechts und jetzt lassen wir die so aufeinander los. Und damit tun wir irgendwas für den Diskurs. Und hätte das Caroline Emke gemeint, dann wäre ich ihrer Meinung gewesen, aber das meinte sie ja gar nicht. Sie meint ja einfach nur, wenn man irgendwie mal Pro- und Kontralisten macht, das ist ja was anderes, wie wenn man irgendwie sagt, wir lassen jetzt einfach nur zwei Extrempositionen aufeinandertreffen, weil mich daran irgendwie nervt, dass diese Formate, die wollen ja irgendwie was Gutes, aber am Ende reproduzieren sie ja auch nur diese Polarisierung, anstatt vielleicht mal Leute einzuladen, die vielleicht von vornherein eine differenziertere Position haben zu Themen, das ist vielleicht hilfreicher. Und da schließt sich jetzt nochmal der Kreis, sind wir wieder beim Thema, funktioniert halt nicht so gut. Ne? Funktioniert halt nicht so gut zu sagen, naja, bei dem Thema sehe ich es so, bei dem Thema sehe ich es aber vielleicht ein bisschen anders und eigentlich muss man eben mal differenzieren, ist halt nicht so spannend. Ja,
ist halt nicht so spannend, bringt halt nicht so viele Klickzahlen, wie wenn du eben genau das machst, weil du kannst es natürlich auch nicht so gut teilen auf den sozialen Netzwerken. Und das ist ja, können wir jetzt ja auch sagen, seitdem wir jetzt ja unsere Umstellung haben, gucken wir auch immer, dass wir irgendwie spannende Aspekte rauskriegen, über die, also die wir dann eben ausklippen können, wie man ja im Neudeutschen so schön sagt. Und es ist gar nicht so einfach, gerade wenn man eben doch versucht, ein bisschen ausführlicher zu sprechen, dann wird das Ganze schwieriger, sowas zu klippen. Und das ist ja auch einer der Erfolge, muss man auch dazu sagen, den die AfD natürlich oder auch die Linke, muss man auch sagen, also die AfD und Linke auf den sozialen Netzwerken haben, dass sie mit ihren vorgefertigten Reden dann genau auf dieses Clip-Farming gehen können, weil sie eben genau wissen, alles klar, an diesen Stellen kann ich eben diesen Punkt rausschneiden. Und genau so funktioniert das ja im Endeffekt auch bei dem, was du gerade beschrieben hast und auch bei dem Interview mit Höcke zum Beispiel, da hat es ja genau so funktioniert. Und wenn man jetzt im Endeffekt einen Schritt weiter geht und wir uns anschauen, was jetzt in Bamberg passiert ist, ist natürlich auch da, dass am Ende eine Art von Marketing-Effekt oder Marketing-Gag, wie ich es ja vorhin schon mal beschrieben habe, dass natürlich jetzt diese ganzen Gruppierungen, sei es Students for Palestine, sei es auch die Musikerin, natürlich dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie eigentlich bräuchten, weil sie das Ganze jetzt natürlich, wie du ja schon gesagt hast, deutlich stärker moralisieren können und eben nutzen können. Aber das ist ja auch genau dieser Aspekt des Cancelns im Eigen, oder das ist ja die eigentliche Idee.
Cancelns?
Ja, lass mich in Ruhe. Das über Moral, also diese ganze Cancel Culture basiert ja im Endeffekt auf der Moralisierung von Themen. Und das ist ja genau der Punkt. Es geht ja um nichts anderes. Es geht ja immer um den moralischen Aspekt und die klassische Idee dahinter war ja, dieses Privileg, was bestimmte Gruppierungen haben, aufzuzeigen und das Ganze dann eben zu canceln. Und das ist ja so ein bisschen das, was dahinter steckt.
Ja, vor allem, also ich meine, die Warenförmigkeit von Meinungen, ja, hat ja natürlich nochmal einen exponentiellen Anstieg gewonnen durch Internet und Social Media. Also das darf man ja einfach nicht vergessen, dass viele dieser Menschen, die da unterwegs sind, sind ja Meinungsunternehmer. Es ist natürlich sich eine selbstverstärkende Spirale. Die suchen sich natürlich jetzt nicht eine Meinung aus am Reißbrett und denken, das ist jetzt die am besten vermarktbarere. Ja, also die haben schon eine Meinung, die vertreten sie dann halt online und dann merken sie halt, was funktioniert gut und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Und was natürlich nicht funktioniert ist, wenn du, ich sag mal, ein Image hast, die Leute wissen, welche Meinung du vertrittst, auf welchem Ticket du fährst, so, und du dann überraschst. So, keine Ahnung, du sagst irgendwie, ich bin eigentlich immer für soziale Gerechtigkeit und bla 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 Umverteilung, irgendwie für so klassische, irgendwie linke wirtschaftspolitische Themen. Und dann sagst du aber, ey, ganz ehrlich, Klimawandel ist mir egal. So, dann sind die Leute, boah, was geht ab, Alter? Nein, scheiße, weil man denkt so ein bisschen, das gehört ja irgendwie zusammen. Und dann neigen die Leute halt, es sei denn, sie sind sehr mutig, dazu zu sagen, ja, okay, dann lasse ich das mal weg, ja. Dann bringe ich halt immer nur die Takes, die eigentlich gut funktionieren. Auf der anderen Seite, die Leute merken alle, die etwas konservativeren Kommentatoren, die merken alle, wenn ich so ein bisschen die Brandmauer in Frage stelle, oh, das funktioniert richtig gut, das klickt richtig gut. Und dann denken die sich jeden Tag einen neuen Take aus, wie sie irgendwie sagen können, ah ja, die Brandmauer, die ist ja, das ist ja eigentlich so undemokratisch, das ist ja nicht der Wählerwille und so. Das kann man auch alles so interpretieren. Der Gag ist nur so, sie merken einfach, dass das gut funktioniert, also ich unterstelle, dass viele merken, dass das gut funktioniert und dann will man immer wieder dieselben Positionen vertreten und vermeidet Positionen, von denen man glaubt, dass seine eigenen Follower eben die nicht so gut finden könnten, weil man dann plötzlich 5000 Abonnenten bei X weniger hat, weil man da irgendwie gerade mal ein bisschen was Überraschendes postet oder so, mal der Gegenseite einen Punkt gibt oder so, keine Ahnung. Und das ist schon, finde ich, ein großes Problem und man mutet eben seinen eigenen Zuhörern und Zuschauern eigentlich überhaupt gar keine kognitive Dissonanz mehr zu, so, weil man Angst hat, dass man dafür bestraft wird. Und das, also, und die vielleicht so ein bisschen den Bogen zum Schlagen, zum Canceln, ökonomisch gedacht oder rational gedacht, haben die Menschen ja irgendwie auch recht, weil man ja sieht, die Menschen halten sehr schwer andere Meinungen aus, die in vielleicht selbst nur in Nuancen von der eigenen abweichen und schreien dann relativ schnell schon irgendwie zum Canceln.
Ja, und ich glaube, das ist noch so ein spannender Punkt, den man hier nehmen kann, das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, nämlich genau diese Frage, ob wir es oder ob dieses Canceln mehr und mehr dazu führt, und wie gesagt, auch da wieder Social Media, aber komme ich gleich nochmal zu, dass es eben quasi nicht mehr möglich ist, wirklich klassische Debatten zu führen, sondern man umgibt sich ja auch mehr und mehr mit Leuten, die der gleichen Meinung sind in den sozialen Medien. Wenn du bestimmte Aspekte gut findest, dann kriegst du auch vorrangig nur noch Beiträge, die dem Ganzen oder die deiner Meinung entsprechen. Jetzt haben wir beide ja so ein bisschen den Vorteil, dass wir, wenn wir Recherchen machen bei Social Media, dass wir ja nicht nur in unserer Bubble unterwegs sind, sondern dass wir dann da sehr viel kriegen. Ich kriege zum Beispiel dank dir immer noch Timmy-Posts oder Hope-Posts, Rest in Peace übrigens.
Sehr gut.
Das ist jetzt ja nicht meine Bubble, aber das kriege ich halt dadurch immer noch. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele eben nicht mehr bekommen, sondern wirklich nur, man wird ja nur noch mit der eigenen Meinung oder etwas, das die eigene Meinung unterstützt, zugeschissen. Und das war es im Endeffekt. Und die Problematik, die dahinter steckt, ist, dass eben diese offenen Debatten dadurch immer weniger werden. Und es meistens, und das ist jetzt eben, finde ich, auch nochmal der entscheidende Punkt, weshalb ich bei der Begrifflichkeit mit Cancel Culture für unsere Beispiele jetzt nicht so ganz einverstanden bin, weil es ja hier schon darum geht, dass eben diese provokanten Aspekte, die jetzt alle diese ausgeladenen Akteure miteinander verbindet, die wurden versucht, sachlich zu widerlegen. Und das ist, finde ich, schon ein entscheidender Punkt. Es ging hier ja nicht darum, die Urheber jetzt, also es ging ja nicht, oder in Bamberg vielleicht ein wenig, aber es ging ja auch in dem Hamburger Fall jetzt nicht darum, die Personen, die sich dahinter verbergen, zu diskreditieren oder so, sondern es wurde ja nur darauf hingewiesen, das und das haben sie tatsächlich gesagt. Die haben diesen Hamas-Führer als Märtyrer gefeiert, die haben das getan. Und wenn sie es getan haben, dann ist es halt schwierig, sie zu solchen Veranstaltungen einzuladen. Und das ist jetzt erstmal keine klassische Diskreditierung, sondern das ist ja tatsächlich belegt an unterschiedlichen Fällen, Und da muss man auch sagen, das ist auch wiederum ein Vorteil von sozialen Medien, weil das haben sie alles dort öffentlich gepostet. Und dann hast du natürlich dort auch deutlich einfacher und deutlich besser die Möglichkeit, sowas auch zu belegen. Bei der Cancel Culture, die jetzt beispielsweise, was du vorhin ja einmal, oder bei diesem Canceling von israelischen DJs, da geht es ja nicht darum, dass man sie auslädt, weil sie etwas Bestimmtes gesagt haben, sondern da geht es ja rein darum, dass sie bei bestimmten Festivals etc. nicht auftreten dürfen oder gar nicht erst gebucht werden, weil sie israelisch sind oder weil sie, wie du ja gesagt hast, einfach pro-israelisch sich äußern. Das ist ja nochmal ein Unterschied, weil genau darum geht es ja eben nicht. Es geht ja, oder das ist ja genau das klassische Beispiel für Cancel Culture. Man moralisiert das Ganze, man sagt, das sind die Bösen, Pro-Zionisten etc., die dürfen bei uns nicht mehr spielen oder die müssen wir ausladen. Aber hier geht es ja schon darum, dass hier berechtigte Kritik vorliegt. Also das ist ja vorhin auch schon gesagt, es geht hier um Hamas-Propaganda im Endeffekt oder Hamas-Relativierung, Intifada-Relativierung. Das sind ja natürlich Aspekte, die eben nicht groß.
Ja, oder es ist am Ende Gewalt aufrufen. Es gibt jetzt so gerade, das geht auch gerade so rum, so ein Lehrer, vielleicht hast du davon gehört als Lehrer, der jetzt bei TRT, also diesem türkischen staatlichen Nachrichtenagentur, da irgendwie interviewt wurde, der sich beschwert, dass er gecancelt wurde und nicht mehr unterrichten darf. Und dann behauptet er da quasi bei dieser Nachrichtenagentur bei TRT, behauptet er so, ja, das wäre ja wegen seiner starken Kritik am Vorgehen der rechtsextremen Regierung unter Benjamin Netanyahu. Aber der Typ postet halt dann bei TikTok Sachen wie Widerstand auch bewaffnet, ist völkerrechtlich verbrieft und solche Sachen. Also ja, also der ruft ja im Endeffekt dann auch zu Gewalt auf. Und da muss man sich dann auch nicht beschweren, also ganz klar. Und vor allem ist es dann auch nur die halbe Wahrheit, wenn man dann irgendwie behauptet, er wurde gecancelt, weil er die israelische Regierung kritisiert.
Ja, von dem habe ich tatsächlich noch gar nichts mitbekommen. Muss ich gestehen, muss ich mich dann nachher mal kurz reinschauen, was da vorgefallen ist. Ist aber natürlich interessant dahingehend, und das macht vielleicht auch nochmal so ein bisschen diesen riesengroßen Bogen wieder auf, zum Anfang, nämlich zu DTIP und zu Bergedorf. Warum? Man muss mal so ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Es gab ja vor ein paar Jahren den Bundestagsbeschluss zum Völkermord an den Armeniern. Und da war ja vor allem es die DTIP oder waren es die DTIP-Gemeinden beziehungsweise Diyanet oder wie das heißt, das dahinter steht, also diese türkische Religionsbehörde, die ja im Endeffekt für DTIP auch zuständig ist. Und die haben ja versucht, sehr stark Einfluss zu nehmen auf die Bundestagspolitiker, um eben diesen Bundestagsbeschluss, dass es eben einen Völkermord an den Armeniern gab, zu unterbinden. Könnte man jetzt auch sagen, war das auch der Versuch einer Cancel Culture, aber das ist nochmal eine andere Debatte. Und man versucht natürlich gerade durch die unterschiedlichsten Aspekte in allen Fällen, also du hast jetzt TRT als Beispiel genannt, aber Russia Today hat ja Ähnliches versucht, eben durch bestimmte mediale Berichterstattung bestimmte Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Und so wie du das jetzt beschrieben hast, wie gesagt, ich kenne den Fall noch nicht, aber wirkt das so ein bisschen so, als ob das Ganze in eine ähnliche Richtung geht. Aber da müsste ich mich jetzt genauer für einlesen oder mir das Ganze mal genauer anschauen, um zu wissen, was dahinter steckt. Aber so von dem, was du jetzt beschrieben hast, klingt das für mich so, als ob das auch wieder so eine Art einer Medienkampagne eines ausländischen Staatssenders ist, der versucht, oder einer ausländischen Nachrichtenagentur, die versucht, hier bestimmte Sachen zu machen.
Die machen ständig auch so Islamophobie-Vorwürfe in Deutschland werden da immer so hochgejazzt und manchmal stimmen die auch gar nicht und so.
Okay, ja, wie gesagt, das ist, müsste ich mir nochmal genauer anschauen und das ist auch der Punkt, der da dann so ein bisschen, wo man nochmal drauf gucken kann.
Ja, ich möchte keine Sendung, ohne doch nochmal kurz auf Horkheimer und Adorno einzugehen, weil die haben ich wollte eigentlich eine eigene Folge mal drüber machen, aber ich finde, das passt jetzt hier ganz gut, können wir trotzdem noch machen, irgendwann. Die haben ja in der Dialektik der Aufklärung haben sie den Begriff des Ticket-Denken eingeführt und ich finde das sehr prophetisch und ich glaube, sie konnten sich gar nicht ausmalen, wie extrem dieses Ticket-Denken noch werden würde durch Internet und Social Media. Dann auch noch gepaart mit den Mechanismen der Kulturindustrie, die sie ja auch beschreiben in der Dialektik der Aufklärung, hat das eine sehr eigene Dynamik bekommen, was da passiert. Ganz kurz, weil ich das vorhin eigentlich schon angedeutet habe, sie haben den Begriff hier auch nochmal theoretisch irgendwie aufgeschrieben. Das Ticketdenken, sagen sie, ist quasi eine Form des Denkens, bei dem die Menschen fertige ideologische Pakete oder Weltanschauungen übernehmen, ohne deren einzelne Bestandteile kritisch zu prüfen. Wer ein bestimmtes Ticket akzeptiert, übernimmt dann eben automatisch so ein ganzes Bündel von Meinungen, Ressentiments und politischen Haltungen. Einzelne Überzeugungen werden dann halt nicht mehr reflektiert, sondern so als geschlossenes Set konsumiert. Und das ist ja so ein bisschen, was ich auch meinte, dass das so ein bisschen das Problem ist. Und das sorgt ja auch dafür, dass man Diskurse nicht mehr führen will, weil man ja eigentlich gar nicht will, dass es irgendeine andere Meinung gibt, außer die wirklich auch in allen Bereichen abgesteckt hat, welche Meinung man zu welchem Thema haben muss. Und so kommt man natürlich dann auch gerne zum Canceln. Also, und das finde ich schon bemerkenswert, wie das hier dann schon prophezeit wurde. Und das Ganze hat ihrer Meinung nach natürlich auch was mit der Wahnförmigkeit zu tun. Und das, wie gesagt, habe ich auch schon angedeutet, das wird ja in der Social-Media-Welt noch viel extremer, weil du diese unmittelbare Bestätigung auch dafür hast, ob jetzt was gut funktioniert oder nicht. Und so quasi das Ticket sich ja auch ergibt aus dem unmittelbaren Feedback, was du bekommst, nachdem du dich am Ende dann ja auch ausrichtest, was deine Position ist. Und man kann dann da auch so eine Gruppenloyalität ist ja dann auch oft so ein Ding, woran dann appelliert wird, auch von Influencern und so weiter und so fort, mit denen sie dann Erfolg haben. Und das ist natürlich alles ganz unangenehm.
Ja, ich würde an der Stelle sagen, also wir haben ja auch schon mal über diesen Ticket-Gedanken gesprochen, aber ich glaube, es macht da tatsächlich mehr Sinn, das nochmal wirklich in einer eigenen Folge als Ganzes zu betrachten. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle auch mit Blick auf die Zeit gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen, denn wir haben diese eine Veranstaltung, die moralische Veranstaltung in Bamberg, über die haben wir jetzt schon relativ viel gesprochen. Ich würde aber gerne nochmal einen Ausschnitt oder ein kurzes Zitat aus einem NDR-Beitrag, der sich eben mit dieser Bergedorfer Veranstaltung beschäftigt hat, hier reinbringen, weil es, wie gesagt, ja im Endeffekt auch da um diesen Aspekt geht, wurden jetzt diese Influencer, Prediger, was auch immer, gecancelt. Und da hat sich der Herr, jetzt werde ich den Namen wahrscheinlich falsch aussprechen, Fedai Ileri, das ist der Vorstandsvorsitzende der Kocha-Tepe-Moschee in Bergedorf, der wurde dann eben vom Hamburg-Journal, also öffentlich-rechtlich, gefragt zu diesen Ausladungen dieser Leute eben, dieser sieben Leute, und der hat dazu Folgendes gesagt.
Das ist verständlich, wenn man das aus der Sicht, aus dem Fenster Deutschland das betrachtet. Das sehe ich ein, aber trotzdem, wir sind alles Menschen, wir könnten darüber vorab reden, das hätte gar nicht so in der Presse veröffentlicht werden dürfen.
Also was wir hier jetzt hören, ist, finde ich, dahingehend ganz spannend, wie gerade jetzt dann eben davon ausgegangen wird, wie sozusagen diese Ausladungen vollzogen worden sind. Und ich finde es so spannend, dass er sagt, es hätte gar nicht erst in der Presse veröffentlicht werden dürfen, finde ich schon, ist eine sehr problematische Aussage, weil das kommt dann kurz danach in dem Beitrag. Der NDR hat wohl selbstständig auch angefragt und bei dem Verband. Und das zeigt, finde ich, so ein bisschen diese problematische Haltung, die sich dahinter verbirgt, dass in meinen Augen, und das kann man auch so ein bisschen nachlesen auf der DTIP-Nord-Seite, die dann nämlich auch zwei Pressemitteilungen rausgegeben haben, und die versuchen sich da so ein bisschen rauszureden, dass sie eben sagen, es war eben nicht die DTIP-Nord, die diese Veranstaltung organisiert hat, sondern es war der Ortsverband oder der Verband Bergedorf, der das Ganze eben gemacht hat, und man kann das nicht prüfen. Das ist wieder dieser Rückbezug zum Thema Ehrenamt, der dann da aufgemacht wird und der, wie gesagt, bei beiden Veranstaltungen, finde ich, in Anführungsstrichen lustigerweise quasi wortgleich ist. Aber diese Aussage, die hier reinsteckt, und die ist nochmal eben auf einer ganz anderen Ebene problematisch, dass eben hier den Medien der Vorwurf gemacht wird, dass sie öffentlich über sowas berichten. Aber genau das ist ja die Aufgabe auch von Medien. Und auch das ist ja im Fall in Bamberg passiert, weil auch da, man kann von dem Fränkischen Tag, der jetzt da vor Ort aktiv ist, halten, was man möchte. Aber die haben eben auch drüber berichtet. Und das ist natürlich ein Punkt, den auch bei beiden wir eben haben, dass hier quasi der Vorwurf gemacht wird. Es wird quasi eine mediale Berichterstattung gegen diese beiden Organisationen gemacht. Und worauf ich am Ende hinaus möchte, ist, dass sowohl in Bamberg das nicht der erste Fall war, wo es eben zu solchen problematischen Aussagen gekommen ist. Und auch bei DTIP, wenn man DTIP jetzt in Deutschland betrachtet, auch da haben wir immer wieder, leider muss man dazu sagen, problematische Aussagen von einzelnen Akteuren oder von ganzen Verbänden, die sich problematisch äußern, die problematische Aspekte hier reinbringen. Und da muss man schon drauf eingehen. Das heißt, man muss tatsächlich, glaube ich, im Allgemeinen auch wieder mehr darüber sprechen, muss man überlegen, wie kommt man da weg. Und in beiden Fällen finde ich es spannend, dass eben im Endeffekt kurzfristig oder schnell darauf reagiert wird, man lädt diese Leute ein, aber langfristig aufzuklären und zu gucken, wo sind vielleicht auch problematische Entscheidungen getroffen worden, das findet oder wird wahrscheinlich bei beiden nicht stattfinden. In Bergedorf gibt es jetzt eine sogenannte Aufarbeitungskommission des Verbandes, der dann eben gucken soll, was ist dort falsch gelaufen, wie konnte das dazu kommen. Und im Rahmen des Kontaktfestivals in Bamberg haben die Veranstalter eben geschrieben, aufgrund des Drucks und der Kurzfristigkeit mussten wir das Ganze jetzt absagen und so weiter und so fort. Aber du hast ja schon beschrieben, und das ist ja auch das, was so ein bisschen dabei rausgekommen ist, im Rahmen des Kontaktfestivals steht auch allgemein im Raum, ob die Veranstalter oder Teile der Veranstalter nicht sowieso relativ sympathisch diese Leute von Students for Palestine finden.
Ja, am Ende ärgert man sich halt, dass man erwischt wurde.
Ja, das ist der entscheidende Punkt, weil man hätte es gerne durchgezogen und man kann ja solche, oder man lädt ja solche Leute nicht ein, weil man nicht weiß, also keiner kann mir erzählen, dass man nicht weiß, wen man zu einer Veranstaltung einlädt. Das wäre ja wirklich ein Problem. Man weiß ja, wen man einlädt, wenn man jemanden einlädt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann frage ich mich wirklich, was man in seinem Kopf hat, wenn man irgendwelche Leute einlädt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem dahinter. Und das ist aber auch eine Diskussion, auch die kann man wieder breiter fassen. Und du hast jetzt einmal Lehrer angesprochen. Und das ist auch so eine Diskussion, die man immer wieder hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule, einmal der Blick zurück, Podiumsdiskussion hatten wir vor einem Jahr bei uns an der Schule im Rahmen der Bundestagswahl. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, wenn ich alle Parteien einlade, wenn ich die Parteien einlade, muss ich logischerweise auch die AfD einladen. Und ich weiß, dass viele Schulen genau aus diesem Grund darauf verzichtet haben, solche Podiumsdiskussionen zu veranstalten, weil sie eben nicht wollten, dass dort jemand von der AfD kommt. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, okay, wenn sie es in der Schule nicht mitbekommen, dann bekommen sie es auf anderen Wegen mit. Und das heißt, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen zu diesem Schlusspunkt, wenn man sowas macht, dann muss man wirklich gucken, dass dort eine Meinungsvielfalt herrscht und nicht, dass eine Meinungseinheit herrscht. Dann haben wir, glaube ich, einen besseren Aspekt. Und bei dieser Schulveranstaltung war es so, dass sich der Herr von der AfD jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat bei seinen Beiträgen, weil er gefühlt die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die dort saßen, jetzt gerade nicht gerade positiv betrachtet hat. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Worum es am Ende geht, ist am Ende, wenn man eben eine Bühne bietet, dann sollte man eben eine Meinungspluralität anbieten und nicht nur eine Meinung. Gerade bei Kulturveranstaltungen finde ich das schon wichtig. Politische Demonstrationen sind was anderes. Da kann man natürlich eine einheitliche Meinung haben, weil darum geht es ja auch bei Demonstrationen. Aber bei Kulturveranstaltungen, wenn man sich dort politisch äußern möchte, dann sollte man schon in meinen Augen darauf achten, dass dort auch den Pluralismus, jetzt fehlt mir das Wort, dass den Pluralismus, dass man dem Pluralismus gerecht wird. Genüge getan wird, ja. Das ist ein guter Begriff. So würde ich das jetzt abschließend mal festhalten.
Sehr gut. Damit folgt uns bei Instagram, liked uns, teilt unsere Beiträge und gebt uns gute Bewertungen bei Spotify und Apple Podcast und kommentiert und was auch immer. Alles das. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.